unser ganzes Herz. Wir brauchen dein Sprechen, wir brauchen deine Erscheinung. Fühle uns alle heute Abend, Herr. Fühle diese Versammlung mit deinem Salböl. Salbe uns alle, Herr Jesus. Gib uns Licht und gib uns, ja, Lebenszustrom. Zeige uns, was in deinem Herzen ist, besonders durch diese Psalmen. Herr, wir wollen gerne wissen, wie wir am Ende dieses Zeitalters zum Ziel kommen. Ja, sei uns gnädig heute Abend. Amen. Lob den Herrn. Wieder Konferenzzeit in Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass wir endlich mal zum Ende von den Psalmen kommen. Nach wie vielen Jahren? Nach 8 Jahren. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinschaft durch diese Worte in den Psalmen nicht umsonst gegeben wird. Und ich bin auch überzeugt, dass alle Heiligen etwas berührt haben. Und ich glaube, dass der Herr auch durch dieses Wort uns alle nicht nur voran, sondern hinaufleiten möchte. Ich hoffe, dass ihr nicht vergessen habt, was der Haupttitel ist vom Buch 5 von den Psalmen. Was ist es? Ah, Christus, der Aufgefahrene, der heute auf dem Throne sitzt, der wird alle seine Feinde besiegen. Entschuldigung, ich bin nicht so gewohnt mit diesem Lautsprecher. Der Herr wird alle seine Feinde besiegen durch den Aufbau seiner Gemeinde. Ich glaube, in allen diesen Psalmen haben wir wirklich gesehen, dass der Herr sein Ziel erreichen wird, und zwar mit uns in der Gemeinde. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe immer den Eindruck bis jetzt, die Zeit kann nicht so weitergehen. Irgendwann muss es auch zu Ende kommen. Und ich glaube, viele Heiligen haben schon inwendig ein Empfinden, dass der Herr bald kommt. Wir wissen zwar nicht genau, wann er kommen wird, aber wir wissen, dass er bald kommt. Es gibt auch so viele Zeichen der Zeiten. Und ich möchte gerne heute Abend sagen, wir leben heute in einer geliehenen Zeit. Geliehene, das heißt geborgene Zeit. Das heißt, der Herr hat uns noch ein bisschen Zeit der Verlängerung gegeben. Normalerweise sollte er schon kommen. Wie beim Fußballspiel. Die Zeit ist schon vorbei. Dann hat der Schiedsrichter gesagt, noch 5 Minuten Zeit. Diese Zeit ist wie geliehen. Der Herr hat uns diese Zeit geliehen. Es ist verlängert. Wegen der Güte des Herrn, weil der Herr möchte, dass wir noch zu Ende kommen. Und daher müssen wir alle lernen, diese Zeit auszukaufen. Entschuldigung, ich bin nicht, das mach nicht, Gerd, es ist okay. Ich bin nicht gewohnt mit diesem Lautsprecher, aber nach ein paar Tagen, ich glaube, wird es gut sein. Aber hört ihr alle gut, gell? Ja? Okay. Deshalb müssen wir diese Zeit auskaufen. Wie auch Paulus gesagt hat, ja, beides, also sowohl im Epheserbrief als auch im Kolosserbrief, wir müssen die Zeit auskaufen, jede Gelegenheit ausnützen, um den Herrn zu gewinnen. Weil dieses Werk fertig zu bauen, zur Vollendung zu kommen. Erinnere, wir haben als Haupttitel in diesem Abschnitt von dem Psalmen die Vollendung. Irgendwann müssen die Gemeinden auch vorbereitet werden. Der Herr kommt als unser Bräutigam und er wird bestimmt kommen, aber wenn die Braut nicht vorbereitet ist, dann kann der Herr nicht kommen. Nicht wahr? Ich glaube, die Zeit ist eigentlich sehr reif. Aber leider, die Gemeinden sind noch nicht so weit. Und daher können wir heute die Wiederkunft des Herrn beschleunigen. Wir können das machen. Wir können diese Zeit beschleunigen, indem wir uns hingeben für den Aufbau der Gemeinde. Amen. O Herr. Amen. Und ich muss sagen, die Last des Herrn für uns, besonders heute, damit das Werk vollendet wird, ist, dass wir alle in der Gemeinde die Essenz gewinnen. Wir müssen alle mehr und mehr in die Wirklichkeit hineinkommen. Das heißt, der Geist muss uns in alle Wahrheit hineinleiten. Nach den vergangenen 2000 Jahren, eigentlich die Gemeinde des Herrn oder das Werk des Herrn und das Volk des Herrn, ist durch so viele Prüfungen hindurchgegangen. Ja, seitdem der Herr aufgefahren ist. Der Feind hat Gottes Werk immer herausgefordert. Es gab Kriege, Kämpfe. Der Feind versucht, die Gemeinde zu zerstören. Aber der Herr hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und da sehen wir, in den letzten 2000 Jahren gab es wirklich einen Kampf zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde gegen den Feind. Und der Feind hat versucht, die Gemeinde des Herrn zu zerstören. Das sehen wir immer wieder in den letzten 2000 Jahren in der Geschichte. Der Herr hat auch schon vorher gesagt in Offenbarung 2 und 3. Und wir befinden uns heute ja in der Zeit der Wiederherstellung, in der Zeit des Wiederaufbauens. Der Herr möchte seine Gemeinde wiederherstellen, wieder aufbauen und sogar dieses Werk muss auch vollendet werden. Aber da müssen wir etwas sehen. Besonders in den letzten 500 Jahren hat der Herr, ja, durch viele Brüder in den verschiedenen Zeiten, hat er viel zurückgewonnen, besonders die Wahrheiten in der Bibel. Es gibt so viel Wissen und Erkenntnis über die Schrift. Es gibt nicht so viele Bücher wie die theologischen Bücher über die Bibel. So viel wird geschrieben. So viele Auslegungen, so viel, Botschaften, Auslegungen über die Bibel, über das Wort Gottes. Und heute haben wir eine ganze Menge da. Es gibt genug Bücher. Manchmal weiß ich nicht, warum wir noch Konferenzen halten. Denn ihr wisst ja schon alles. Ja, Michael, nicht wahr? Du weißt ja schon alles. Was machen wir hier? Wollen wir noch mehr Wissen haben, noch mehr Botschaften? Und dann gibt es genug Methoden. Was haben die Menschen, die Christen, nicht ausprobiert in den letzten 500 Jahren? Also wir nicht genug Zeit haben, noch etwas Neues zu probieren. Was brauchen wir noch? Ich glaube, wir haben heute nichts Neues mehr. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was sollen wir noch mehr tun, noch mehr wissen, noch mehr Aktionen zu machen, noch mehr Training zu machen? Was wollen wir noch mehr? Was machen wir hier? Was brauchen wir noch, um zur Vollendung zu kommen? Überleg mal, Hans Günther. Nicht wahr? Was brauchen wir? Wir brauchen mehr Wirklichkeit. Nicht mehr Wissen. Nein. Nein. Ich glaube, liebe Geschwister, wir haben schon so viel im Kopf. Wir haben so viel Erkenntnis gesammelt. Manchmal, also, habe ich keine Lust mehr, noch irgendetwas zu sagen. Vielleicht, weil es nichts mehr zu sagen gibt. Was willst du noch hören? Ja. Nicht wahr? Sondern wir brauchen die Wirklichkeit. Wir brauchen die Essenz, wir brauchen diese Substanz des Herrn heute in der Gemeinde. Wir brauchen Gold, wir brauchen Silber, Edelsteine, wir müssen vom Herrn Gold kaufen. Alle Heiligen müssen hineingehen durch den Geist in die Erfahrung kommen. Denn ohne die Erfahrung, da haben wir gar nichts. Wir können noch so viele Erkenntnis sammeln und noch mehr sehen und noch mehr verstehen in der Schrift. Da werden wir nicht vorangehen. Und wir leben in einer Zeit, wo der Herr mit uns zur Vollendung kommen möchte. Ich muss den Herrn wirklich sehr danken, dass er uns bis zu dieser heutigen Zeit bewahrte. Ich habe sehr viele Heiligen hier gesehen, die so viele Jahre schon mit uns in der Gemeinde sind. Manche schon fast 40 Jahre. Ja, eine lange Zeit. Ich glaube, 40 Jahre ist schon genug Zeit. Das Volk Israel sind 40 Jahre in der Wüste herumgelaufen. Und dann sind sie in das gute Land hineingekommen und ja, ich bin auch schon 40 Jahre hier in der Gemeinde. Eine lange Zeit. Ja, hast du noch Lust, eine andere extra 40 Jahre noch zu gehen? Nein. 40 Jahre ist gut genug. Lang genug, da müssen wir dem Herrn sagen, Herr, wir wollen gerne zum Ziel kommen. Alle Heiligen, die in diese Zeit der Konferenz kommen. Wir müssen beten, Herr, irgendwann, und zwar bald, musst du uns zur Vollendung bringen. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig heute. Denn die Zeit ist sehr kurz, die Zeit ist nahe. Ja. Was wir brauchen heute ist die Erfahrung. In der letzten Konferenz haben wir gesehen, von dem Aufstiegslieder, wie der Herr uns nicht nur voranbringen möchte, der Herr möchte uns auch hinauf zum Throne bringen. Denn der Herr ist heute am Throne, der sitzt heute da oben und er möchte uns auch da oben rufen. Der Ruf des Herrn ist ein Hinaufrufen, weil er möchte uns dahin bringen. Und daher sehen wir auch im Buch der Offenbarung ganz am Ende, die Entrückung wird so sein, dass wir zu seinem Throne entrückt werden. Der Herr möchte uns dahin bringen. Das ist unser Ziel heute. Ich hoffe, dass der Herr durch diese Aufstiegslieder, was wir gesehen haben in der letzten Konferenz, euch alle ermutigt hat. Oder nicht? Ich hoffe. Wenn es nur dann
eine Lehre geblieben wäre, ist zu schade. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern der Herr hat auch uns sehr klar gezeigt, wie wir dahin kommen sollen. Und zwar durch die Erfahrung des Herrn. Wir brauchen heute die Wirklichkeit. Sage dem Herrn, Herr, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem Wissen. Was willst du noch wissen am Ende von dem Psalmen? Ihr habt schon alles gewusst. Ein paar Geschwister haben mich gefragt, die Aufstiegslieder sind ja schon so hoch, was kommt noch danach? Ich habe gesagt, nichts mehr. Nichts mehr. Was soll noch danach kommen? Denn in der Tat, Geschwister, sind diese Aufstiegslieder die höchste in den Psalmen. Der Aufbau von Zion, dieser wunderbare Psalm 133, dass wir völlig in diese Einheit, die Wirklichkeit, die Essenz der Einheit hineinkommen. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir heute noch nur noch die Einheit praktizieren, das ist nicht ausreichend. Wir praktizieren hier nicht die Einheit, wir sind eins hier. Wenn du zu diesem Punkt kommst, im Psalm 133, da praktizierst du nicht die Einheit, du lebst in der Einheit. Was machen wir hier in der Gemeinde? Praktizierst du noch Einheit? Ich hoffe nicht. Wirst du mich fragen, was praktizieren wir hier nicht die Einheit? Nein, Angelika, wie praktizieren wir nicht die Einheit? Wir leben die Einheit hier. Halleluja. Es ist nicht, dass ich eins mit ihm bin, sondern wir sind einfach eins. Die Leute werden fragen, ja, wie macht ihr denn das? Wie machst du denn das? Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht erklären. Weil es wurde nicht gemacht. Sondern wir erleben es. Durch die Wirklichkeit des Herrn in uns. Also unser Leben. Wenn der Herr in dir zur Wirklichkeit wird und du bist immer hinaufgegangen, gefüllt mit ihm. Du lebst diesen Herrn am Ende. Wir leben dann in der Wirklichkeit von dieser Einheit. Nicht wahr? Bist du eins mit mir? Ja, warum praktizierst du die Einheit? Warum bist du eins mit mir? Nicht wahr? Ich danke dem Herrn, Geschwister, und das ist nicht zu unterschätzen. Nach allen diesen Jahren brachte der Herr, wenn nicht alle, mindestens viele zu dieser Wirklichkeit. Damals konnte ich sehr viel erklären über die Einheit. Gib uns eine Botschaft über die Einheit, ich kann viele Punkte geben. Heute habe ich keine Punkte mehr. Wirklich. Ja, wir sind halt eins hier. Wie wird es gemacht? Das ist ein Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Es ist die Wirklichkeit des Lebens Christi in der Gemeinde. Das kann niemand erklären. Das ist schwer zu erklären. Früher kann ich vieles erklären. Bruder Gilmeister, heute kann ich gar nichts mehr erklären. Ist das nicht wunderbar? Was können wir noch sagen? Manche Leute haben gefragt, was machst du denn in dieser Konferenz jetzt? Ich habe gesagt, ne? Wir lesen nur die Psalmen. Wir beten alle die Psalmen und gehen nach Hause. Und der Herr möchte uns zu diesem Punkt hinbringen, Geschwister. Nicht von Menschen gemacht. nicht durch irgendeine Übungen, das wir machen, oder nicht durch irgendeine Praktiken, eine Methode. Nein, sondern indem wir in diese Wirklichkeit hineinkommen, das Salböl, die Gnade des Herrn, die Wirklichkeit, sein Leben, sein Reichtum, indem wir in diesem Bereich leben und erfahren. Und am Ende wirst du sehen, es ist alles so einfach. Ja. Und je mehr du zu dieser Wirklichkeit kommst, du kannst gar nicht mehr erklären, du brauchst auch nicht mehr zu erklären. Als der Herr auf dieser Erde war, er ist einfach das. Alles, was das Wort sagt, er ist. Er braucht nichts zu erklären. Er ist die Wirklichkeit von allem, was das Wort Gottes sagt. Und heute, wenn wir in der Gemeinde sind und nicht die Wirklichkeit haben, nur die Lehre, dann müssen wir also so viel erklären. Und durch deine vielen Erklärungen, je mehr du erklärst, desto schwieriger wird es. Tatsächlich. Heute kann ich nicht mehr erklären. Wenn du Menschen mich fragst, ja, wie habt ihr das gemacht in der Gemeinde? Ich bin sprachlos geworden. Tja, wie haben wir das gemacht? Erkläre es mal, seid ihr einzelne Gemeinde in Stuttgart? Amen. Wie habt ihr das gemacht? Wieso seid ihr eins? Was habt ihr getan? Und was ist das Geheimnis? Was würdest du sagen? Du kannst es nicht mehr erklären, weil du in dieser wunderbaren Wirklichkeit lebst. Lobe den Herrn. Ja, der Herr muss uns zu diesem Punkt bringen. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in der Einheit gemeinsam wohnen. Es ist wie das Salböl. Das Salböl. Wie der Tau Hermons. Und dort ist der Segen des Lebens. Das ist alles. Psalm 133 ist so kurz über die Einheit. Es ist so kurz. Nicht wahr? Keine Lehre, keine Erklärung. Es ist eine Tatsache da. Wenn die Gemeinde zu diesem Punkt gelangt, ich glaube, der Herr kommt. Da wird der Herr kommen. Wunderbar. Ja. Und es ist die Essenz, die Wirklichkeit von dieser Einheit, was die Gemeinde wirklich gemeinsam aufbaut. Ja. O Herr. Amen. Und daher kommen wir zu dieser Gliederung, ja? Zu dieser Gliederung in der Vollendung. Lass uns Psalm 135 gemeinsam lesen. Am Ende in diesem Abschnitt vom Buch 5, vom fünften Buch, es gibt viel Lob. Lob den Herrn. Viele Danksagungen und viel Lob. Ich glaube, das merken alle Heiligen, besonders von Psalm 145 bis zu Psalm 150 sind nur Lob. Ist das nicht wunderbar? Ja? Was meint ihr, sind diese Psalmen einfach? Er lacht. Ja. Ist gut zu lachen. Es scheint sehr einfach zu sein. Es scheint einfach zu sein. Nur Loblieder. Es gibt ein Aber. Auf welche Basis oder Grundlage lobst du ihn? Woher entstammt dein Lob für den lebendigen Gott? Natürlich, Gott möchte gerne Lob von uns empfangen, das ist natürlich klar. Und wir müssen auch Gott loben, aber warum loben wir ihn nicht so? Lobst du den Herrn? Ja, natürlich. Und wie oft lobst du ihn? Ich möchte euch sagen, Geschwister, du kannst niemandem Loben beibringen. Wenn du jemanden lobst, zum Loben beibringt, ist dieser Lob nicht so echt. Ich kann euch sagen, ja, lass uns dreimal den Herrn loben. Wir können 30 Mal loben, 300 Mal loben. Meinst du, der Herr freut sich? Gell? Wenn ich dem Hans Günther sage, oh Hans Günther, danke schön, danke schön, danke, dann würde ich sagen, wofür? Ja, danke. Ich danke dir, Hans Günther. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Oh, danke, Hans Günther. Wofür? Ja, das mach nicht wofür, aber ich danke dir. Aber wenn Hans Günther mir 1 Million Dollar gibt, oh, danke, Hans Günther. Er wird nicht fragen, wofür. Und niemand soll mir beibringen, ein Dankeschön zu sagen. Wenn er aber mir nur 1 Euro gibt, 1 Euro, danke, Hans Günther. Danke. Danke. Ja, ist alles. Wenn er 100 Euro gibt, oh, Dankeschön. Wenn er 1000 Euro, ich würde ihn schon umarmen. Ja, geschweige 1 Million, dann lasse ich dich nicht mehr los. Weißt du, mag sein, wir werden in der Gemeinde sagen, oh Brüder, Geschwister, wir müssen den Herrn loben, alle Zeit loben, loben, wir müssen loben, lerne zu loben. Meinst du, wir werden loben? Geh mal zu den Christen heute, zu der Kirche da, nächsten Sonntag, geh mal hin und sag, Geschwister, wir müssen den Herrn loben. Dann singen sie, lobet den Herrn, der alle. Können Sie nicht mehr loben. Ja. Du kannst niemandem beibringen zu loben. Selbst am Sonntag beim Brotbrechen, wir sagen, lob den Herrn für seinen Tod. Dann wird der Herr zu dir sagen, tja, aber warum lebst du noch dich selbst, wenn du so sehr meinen Tod gelobt hast? Was wirst du sagen? Christian, was wirst du dem Herrn sagen? Nicht wahr? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Unser Lob muss Hand und Fuß haben, muss fest sein. Und je mehr wir in die Erfahrung von diesem lebendigen Christus bekommen und erfahren, dann können wir nicht anderes als loben und preisen. Halleluja, Amen. Dann werden wir den Herrn loben. Sonst, wenn du nur Halleluja sagen, dann wird der Herr sagen, warum? Wie der Hans Günther wird sagen, ja, danke schön, warum? Wofür? Warum dankst du mir? Nicht wahr? Am Ende von diesem Buch da, alle dieser Lob ist volle reiche Begründungen. Und zwar diese Begründungen sind die Erfahrung der Heiligen. Und das müssen wir sehen und lernen im Gemeindeleben. Wenn wir im Gemeindeleben den Herrn loben möchten, dann muss unser Lob wirklich Substanz haben. Wir müssen den Herrn reichlich erfahren, weil unser Gott ein lebendiger Gott ist. Und weil er lebendig ist, dann müssen wir ihn erfahren. Die Bibel ist nicht volle Lehre, sondern volle Erfahrung. Ich danke dem Herrn, dass die Bibel nicht ein Lehrbuch ist, sondern ein was? Ein Geschichtsbuch. Ein historisches Buch. Es beschreibt, wie Gott mit seinem Volk da zusammengewirkt hat. Es beschreibt von den großen Taten, was Gott an seinem Volk getan hat. So viele Beschreibungen. Es ist nicht ein Buch voller Doktrine und theologischen Begriffe und so weiter, gell? Sondern von Anfang an bis zum Maleachi. Wir sehen, mein Gott hat mit seinem Volk da so viel durchgemacht und das Volk Gottes hat Gott so viel Erfahrungen gemacht. Wie sieht unsere Erfahrung mit dem Herrn aus? Nicht wahr? So, das Gemeindeleben muss auch so ein Leben sein, volle, wirkliche, lebendige, reiche Erfahrung mit dem Herrn sein. Je mehr Erfahrung wir machen, desto mehr können wir loben. Je weniger Erfahrung wir machen, dann ist unser Lob nicht so wunderbar. Weniger Lob. Wenn wir keine Erfahrung mit dem Herrn gemacht haben, dann haben wir kein Lob. Oder sehr was? Arme Lob. Ja. Und jetzt wollen wir mal anhand von diesem Psalm sehen. Und dieser Psalm ist eigentlich eine Fortsetzung vom Psalm 134. Denn im Psalm 134 steht es auf. Segne den Herrn, alle Diener des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn in den Nächten. In den Nächten. Das ist im Psalm 134. Hebt eure Hände im Heiligtum auf und segnet den Herrn. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, segne dich aus Zion. Das ist im Psalm 134, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Und jetzt im Psalm 135 können wir gemeinsam lesen, ja, auf Deutsch. Amen. Im Namen des Herrn, lobt ihr Diener des Herrn. Am Hause unseres Gottes, lobt den Herrn, denn der Herr ist gut. Lob singet seinem Namen, denn das ist lieblich. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Ja, ich weiß, dass der Herr groß ist und dass unser Herr über allen Göttern ist. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er in den Himmel und auf der Erde, im Meer und in allen Tiefen, der den Dunst von ihm aufsteigen lässt, der die Blitze für den Regen macht, der den Wind aus seinen Schatzkammern herausführt. Er schlug die Erstgeborene Ägyptens bei den Menschen und beim Vieh und ließ Zeichen und Wunder über dich kommen, o Ägypten, über den Pharao und alle seine Diener, der viele Nationen schlug und mächtige Könige tötete, Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Bashan, und alle Könige in Kanaan, und gab ihr Land zum Erbe seinem Volk Israel. Dein Name, o Herr, wird ewiglich. Dein Ruhm, o Herr, wird von Generation zu Generation. Denn der Herr wird sein Volk richten und wird sich über deine Diener erbarmen. Die Götzen der Nationen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Die sie machen, sind ihnen gleich. Jeder, der auf sie vertraut. Segne den Herrn, o Haus Israel. O Haus Aaron. Segne den Herrn, o Haus Levi. Wie ihr den Herrn fürchtet, segne den Herrn. Gesegnet sei der Herr aus Zion, der in Jerusalem wohnt. Lob den Herrn. Amen. Lobe den Herrn. Halleluja. Lob den Herrn. Es ist wunderbar, in diesem Abschnitt fängt es mit einem Loblied an. Das ist natürlich klar. Am Ende von einem Aufstiegslieder kommt sicherlich dieser wunderbare Lob. Aber wir werden hier merken, dass dieser Lob für den Herrn nicht nur Halleluja ist, sondern steht so viel geschrieben. Und alles, was hier in diesem Psalm geschrieben ist, zeigt, wie reich, wie lebendig, wie majestätisch, wie gütig unser Herr ist in allen seinen Taten. Ja, lass uns mal kurz sehen. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Zuerst mal, lobt den Namen des Herrn, ihr Diener des Herrn. Amen. Es reicht nicht, nur im Hause des Herrn zu sein. Wir müssen alle dem Herrn dienen. Je mehr wir den Herrn dienen in seinem Hause, desto mehr wirst du ihn erfahren. Und je mehr wir Erfahrung gemacht haben, desto mehr werden wir den Herrn loben. Ja. Also, nur im Hause des Herrn zu sein, ist nicht ausreichend. Ich würde nicht sagen, nicht gut, aber es ist nicht ausreichend. Wir müssen alle im Hause des Herrn dienen. Ja. Und in der Tat, Geschwister, dienen heißt nicht nur irgendetwas zu tun, sondern dienen heißt, dass wir in seiner Anwesenheit zuerst mal leben. Es ist gar nicht so einfach, nur im Hause des Herrn zu sein. Ja. Das Haus des Herrn ist herrlich. Der Herr wohnt dort. Ja. Und dieses Haus des Herrn ist etwas Wunderbares. Es ist zugleich sein Reich. Es ist ein herrliches Haus. Es gibt sehr viel im Hause des Herrn zu tun. Wir können nicht sagen, ich bin nur in der Gemeinde. Nein, in der Gemeinde. Oh, es gibt wunderbare Dinge zu tun. Selbst mal die Schönheit des Herrn zu betrachten, zum Beispiel. In seiner Anwesenheit zu sein. Das Haus des Herrn ist etwas Wunderbares, wie wir schon vorher gesehen haben. Ihr Diener des Herrn, die ihr im Hause des Herrn steht, in den Vorhöfen am Haus unseres Gottes, lobet den Herrn, denn der Herr ist gut. Das ist ein wunderbares Zeichen, dass wir im Hause des Herrn sind, dass es viel Lob hier gibt in der Gemeinde. Amen. Das ist sehr, sehr wunderbar. Der Lob im Hause des Herrn muss sehr reich sein. Nun, als Erste, was dieser Psalm hier erwähnt hat, ist, denn der Herr hat sich Jakob erwählt. Lass uns mal zu dieser Gliederung kommen. Lass uns mal hier sehen. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Heute, ich hoffe, dass wir alle es schätzen, in der Gemeinde zu sein. Das müssen wir heute schätzen. Diese Erwählung ist außerordentlich. Es ist ein Vorrecht, dass wir heute in der Gemeinde sein können. Es ist ein Vorrecht. Die Erwählung des Herrn. Der Herr hat Jakob erwählt. Lass uns mal kurz und schnell zuerst mal 2. Mose lesen, bitte. Gell? Schnell 2. Mose 19, was der Herr gesagt hat zu seinem Volk. Ja? Vers 5 bis 6. Ich lese euch vor, ja? Werdet ihr nun meine Stimme hören und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel sagen solltest. Hier der Herr hat gesagt, und ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Aus so vielen Menschen hier in Europa. Wie viele sind heute in der Gemeinde? Was meinst du? Sehr viel? Wie viele Menschen sind bereit heute, den Weg der Einheit zu gehen? Es gibt sogar viele Gläubigen. Wir lassen die Ungläubigen mal, zuerst mal nicht über sie reden, gell? Unter den Gläubigen, wie viele sind heute in der Gemeinde? Sehr viele? Kennst du viele Gläubigen? Doch, wo sind sie? Nicht in der Gemeinde. Und dass wir heute in der Gemeinde sind, das musst du unbedingt schätzen. Könnt ihr euch vorstellen, damals unter so viele Völkern hat der Herr Israel, dieses Volk, die Juden, erwählt. Aus vielen Menschen hat er Abraham erwählt und dann Isaac und Jakob und dann Israel. Ja? Und im 5. Buch Mose hat der Herr zu ihnen gesagt, durch Mose, nicht weil ihr etwas Besonderes seid, bist du besser als irgendjemand da, Christian, braver. Er lacht. Bist du qualifizierter? Auch nicht. Warum hat der Herr dich gewählt? Er weiß nicht. Ah, meinst du, du bist besser als die anderen Menschen? Gar nicht. Dann warum hat er dich gewählt? Wieso bist du erwählt vom Herrn? Hast du jemals gedacht? Weil du so lieb bist. Weil du so gut bist. Was meinst du, Andreas? Keiner von uns wird sagen, ja, weil ich also es verdient habe. Kannst du das sagen? Hast du es verdient heute, in der Gemeinde zu sein? Keiner von uns kann einen guten Grund geben, dass wir heute in der Gemeinde sind. Natürlich, dass wir heute gerettet sind, ist schon eine wunderbare Gnade des Herrn. Ja? Aber in der Gemeinde zu sein, das ist nochmal viel mehr herrlicher, als nur gerettet zu sein. Viele Menschen sind gerettet, aber sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Ja? Ich möchte nicht gerettet zu werden und dann in der Kirche sitzen. Das möchte ich nicht machen. Willst du? Möchtest du dort sein? Nein. Aber du bist nicht nur gerettet, du bist heute in der Gemeinde. Wie hast du das verdient? Gar nicht. Gar nicht? Dann möchte ich eine Frage stellen. Hast du Gott alle Zeit gelobt? O Herr, Vater, ich danke dir, dass ich heute in der Gemeinde bin. Wirklich? Hast du heute das gedankt? Ah, Amen. Lob den Herrn. Nicht wahr? Früher morgen, wenn du aufstehst, Vater, ich danke dir, dass ich heute immer noch in deinem Hause bin. Amen. Schätzt du das? Nico? Ich bin nicht ganz sicher, dass wir alle das so sehr schätzen. Aber das wurde zuerst erwähnt hier. Warum loben wir diesen wunderbaren Gott? Woran sehen wir das, dass er so gut war zu dir? Lob den Herrn, dass er gut ist. Na, wozu ist er gut? Da musst du noch denken, ja, gut, gut, ja. Ja. War er gut? War er gut zu dir?
Ja.
Ja, und wie gut?
Sehr gut.
Da musst du erklären, warum sehr gut. Ja, er hat mich gerettet. Und heute habe ich sein Leben in mir. Nicht wahr? Und dazu noch. Und was schön ist, ich bin heute im Hause des Herrn. Und ich darf hier dienen. Und ich kann hier wirklich so viel von dem Reichtum des Herrn erfahren. Und ich werde von Jakob umgewandelt zu Israel. Ist das nicht wunderbar? Ja, als der Herr dich erwählt hast, warst du schon Israel oder warst du Jakob? Hundertprozentig Jakob. Manchmal, wenn ich denke, zwischen Jakob und Esau, kennst du Esau, gell? Ja, Esau. Isaac hat ja zwei Söhne. Eines Esau und eines Jakob. Welche ziehst du vor? Ja. Was meinst du? Wer ist besser? Wer war besser? Jakob oder Esau? Ja. Was meinst du? Esau scheint besser zu sein. Nicht wahr? Also nach meinem Urteil würde ich sagen Esau. Nicht wahr? Esau ist besser. Der Jakob, der ist also unmöglich. Ja, der ist ein bisschen faul, der bleibt zu Hause, nichts zu tun. Und hat er so viel gemacht. Und am Ende hat er noch nicht das Geburtsrecht von seinem Bruder gestohlen. Ja, nicht wahr? So, ich ziehe vor, nach meiner Beurteilung, ja, Esau ist besser. Aber nach Gottes Sicht, nein. Gott hat gesagt, Esau habe ich gehasst, aber Jakob habe ich geliebt. Nicht wahr? Wir sind alle Jakobs gewesen. Ja. Tatsächlich. Wir waren nicht so gut. Also ich würde sagen, ich kann gar nicht erklären, warum ich gerettet bin. Und noch weniger kann ich erklären, dass ich heute in der Gemeinde bin. Und dass ich dem Herrn dienen durfte hier in der Gemeinde. Wenn ich zurückschaue, in meinem ganzen Leben muss ich sagen, Herr, ich bin gar nicht wert, hier heute in deinem Hause zu sein. Ja. Ich kann überhaupt keinen Grund geben. Da muss ich wirklich dem Herrn loben und danken. Herr, ich danke dir, nicht nur für meine Errettung, sondern dass ich heute sehen darf, was in deinem Herzen verborgen ist. Dass ich deinen Vorsatz heute erkenne. Dass ich heute im Hause des Herrn bin, mit vielen Heiligen zusammen. Ich kann nicht sagen, ich habe es verdient. Du kommst aus Venezuela, unsere Schwester da, Corinna. Aus so vielen Menschen da in Venezuela bist du heute hier in der Gemeinde. Kannst du das erklären? Du kannst es nicht erklären. Ja, du kannst erklären. Du kannst sagen, das ist die Güte des Herrn. Weil der Herr gut ist zu mir. Ich weiß nicht, warum er so gut zu mir ist. Das kann ich nicht erklären. Aber ich weiß, dass er gut zu mir ist. Alleine diese Erwählung von Anfang bis Ende. Niemand kann erklären. Und der Herr hat gesagt, nicht weil ihr besser seid als die anderen Nationen. Nein, sondern weil ich euch lieb habe. Warum? Ich kann nicht erklären. Aber ich weiß, lob den Herrn. Der Herr war so gut zu uns. Es gibt vieles, was wir nicht erklären können, aber auch nicht müssen. Und heute hier in der Gemeinde müssen wir dem Herrn sagen, Herr, ich lobe dich. Allein, dass ich hier bin. Diese Erwählung ist wunderbar. Und wir sind nicht nur gläubig und gerettet. Was sagt Petrus? Lass uns mal 1. Petrus Kapitel 2 lesen. Ja, kurz mal. Das müssen wir unsere Erwählung kurz sehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Amen. Petrus sagte, ja, 1. Petrus 2, Vers 5 sagt, wir werden als lebendige Steine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut. Und Vers 9, lass uns gemeinsam Vers 9 lesen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Amen. Die ihr einst kein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr keine Barmherzigkeit erlangt hattet, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt habt. Amen. So wunderbar. Was Gott aus uns Menschen hier, die früher gefallene Menschen war, zu solch ein Eigentum gemacht hat. Das müssen wir wirklich sehen und loben und danken. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Zu einer königlichen Priesterschaft. Die Gemeinde heute ist ein Reich und wir werden alle zu Könige gemacht werden. Du musst dem Herrn danken. Ja? Eine heilige Nation. Die Gemeinde ist eine Nation. Wir, sein Volk heute in der Gemeinde, wir sind eine Nation. Ein Reich. Der Herr ist unser König hier. Wir gehören zu einem anderen Bereich, zu einem anderen Reich, zum Himmelreich. Ein Volk zum Eigentum, ein besonderes Volk, ein wunderbares Volk. Kannst du den Herrn nicht danken dafür? Und der Herr arbeitet noch weiterhin an uns, um uns umzuwandeln. Ja. Von Jakob zu Israel. Es ist ein Prozess. Der Herr gibt nicht auf. Wenn ich viele Heiligen sehe, nach allen diesen Jahren muss ich dem Herrn loben und danken, weil ich Umwandlung gesehen habe. Man sieht noch mehr Herrlichkeit in der Gemeinde. Wir sehen viele Heiligen, die heute nach 20 Jahren, nach 30 Jahren ganz anders als vorher. Lobt den Herrn. Viel mehr Herrlichkeit. Man sieht den Ausdruck des Herrn. Ja. Von einem Jakob zu Israel. Man sieht heute in der Gemeinde so viel Änderungen. Amen. Ja, wir erleben so viel und dafür sind wir dem Herrn sehr, sehr dankbar. Lobe den Herrn. Halleluja für seine souveräne Erwählung. Denke nicht, es ist so einfach. Überlege es mal, heute Abend, wenn du nach Hause gehst, was der Herr alles für dich getan hat in der Gemeinde. Dann wirst du dem Herrn sehr dankbar sein und ihn loben und danken, die ihr besonders im Hause des Herrn seid. Ich glaube, draußen kannst du nicht so viel dem Herrn danken. Aber im Hause, da haben wir viele Gründe, dem Herrn zu danken. Ja? Und dann, Punkt 3 hier in der Gliederung. Für seine Größe, die sich in der Schöpfung offenbart. Amen. Herr Jesus. Der Psalmist hat hier gesagt, ja, ich weiß, dass der Herr groß ist und dass unser Herr über allen Göttern ist. Natürlich, Göttern hier bedeutet nicht die Götzen, sondern alle diese Mächte und Gewalten hinter den Götzen. Ja? Und alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er in den Himmel und auf der Erde, im Meer und allen Tiefen. Das ist ein Geheimnis hier, in diesem Psalmen. Sogar nicht nur hier in diesem Psalmen, überhaupt in vielen Abschnitten im Alten Testament. Und Paulus sagte uns in Römer 1, durch die ganze Schöpfung siehst du, was? Die göttliche Macht, Ausdruck seiner göttlichen Herrlichkeit. Die ganze Schöpfung zeigt und beweist, dass es einen Gott gibt. Nicht wahr? Vielleicht hast du niemals dem Herrn gedankt für die Luft, die du atmest. Hast du das getan? Du hast nur dem Herrn gedankt für die Speise, vielleicht zum Frühstück. Danke für das Brötchen. Aber was ist wichtiger, das Brötchen oder die Luft, die du atmest? Ja, was meinst du? Die Luft. Wenn du keine Luft mehr hast, kannst du auch kein Brötchen mehr essen. Aber wisst ihr, Geschwister, wir denken, es ist selbstverständlich, dass wir atmen können. Meinst du, es ist selbstverständlich? Und meinen Sie, warum die Sonne noch morgen aufgeht? Glaubst du, dass die Sonne morgen aufgeht? Warum? Weil Gott das alles so verordnet hat. Wenn Gott nur einen Tag vergessen hat, und dann geht die Sonne nicht auf. Meinst du, ist das ein Witz? Nein. Er hält alle Dinge zusammen. Wir dürfen das nicht unterschätzen, Geschwister. Paulus in Kolosserbrief hat das nicht rausgelassen. Als erstes, als er von dem Reichtum des Herrn gesprochen hat, hat er gesagt, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Weil alles, hat er gesagt, ist in ihm geschaffen, durch ihn geschaffen und zu ihm hin geschaffen. Aber du lebst heute in Deutschland, du denkst, es ist alles okay, es ist halt so. Du denkst gar nicht daran, es ist die Liebe, die Güte Gottes, der alles so geschaffen hat, damit wir heute auf dieser Erde in Deutschland gut leben können. Da müssen wir Gott loben. Halleluja. Amen, Herr. Wir loben dich, Herr, für die ganze Schöpfung. Nicht wahr? Wie schön, wie wunderbar diese Schöpfung ist. Da müssen wir Gott wirklich loben. Leider, wir haben so wenig Empfinden für diesen großen Gott. Denke nicht, dass, ja, das hat ja nicht mit uns zu tun. Nein, nein, du irrst dich. Wenn ein Mensch schon nicht diesen wunderbaren Schöpfer lobt und genießt, und schaust, wie herrlich er ist durch die ganze Schöpfung, dann fehlt es an Bewusstsein in dir über diesen wunderbaren, großen Gott. Jedes Mal, wenn ich diese Schöpfung sehe, wenn ich die Sterne sehe, wenn ich die Größe von diesem Universum sehe, wenn ich das Licht und die Sonne sehe, dann muss ich dem Herrn danken. Wie groß bist du? Mein Gott ist ein großer Gott. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Meinst du, unser Gott ist ein kleiner Gott? Wie oft sagt der Psalmist, dieser Gott ist unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Meinst du, wie groß ist er? Er ist größer als das Universum. Ja, immer. Und das Universum wächst immer noch täglich, jede Stunde, jede Minute. Es expandiert. Aber leider manchmal und sehr oft in deiner Erfahrung ist dein Gott nur so klein, oder? Wie groß ist dein Gott? Meinst du, ich rede über eine Lehre? Nein, er ist tatsächlich ein großer Gott. Das musst du erkennen, das musst du sehen. Manchmal, wenn ich die Blume sehe, die vielfältige Farbe und Arten von Blumen, ich habe in mir, in meinem Herzen immer zu ihm gesagt, Vater, du bist der größte Künstler in diesem Universum. Keiner kann sowas machen wie du. Du bist so weise. Deine Weisheit. Wer kann das schätzen da? Ja? Als ich die schöne Blume da sehen bei Hans-Jürgen da. Ja? Ich muss dem Herrn loben und danken. Ich muss ihn preisen. Ich muss in meinem Herzen sein Vater. Du bist prima. Halleluja. Wer kann sowas schaffen? Wer kann das machen? Nicht wahr? Und dann, als ich in Berlin war, habe ich diese wunderbare Gebäude gesehen. Ja, der Wolfgang Epple hat mich herumgeführt. Da muss ich dem Vater sagen, Vater, mei, Die Menschen, die du geschaffen hast, die sind so fähig. Aber warum können sie dein Haus nicht bauen? Sie sind zwar sehr fähig, aber sehr dumm. Aber ich bewundere diesen wunderbaren Gott, dass er solche fähige Menschen geschaffen hat. Und dann habe ich gedacht, dann warum sind diese Menschen, gell, so komisch und denken, dass sie von den Affen stammten. Wenn du alle diese Schöpfung siehst, hast du kein Gefühl, dass ein Gott groß ist? Dass dein Gott so weise ist, er tut, was er will, und alles, was er getan hat, ist so wunderschön. Und wer soll diese Schönheit genießen? Die Affen? Ich glaube nicht, dass die Affen Orchideen genießt, oder? Wer genießt Orchideen? Wofür hat Gott Orchideen geschaffen? Für die Ameisen. Für wen? Nur für die Bienen. Wenn es nur für die Bienen ist, dann braucht Gott nicht so schöne Farben, Formen noch zu machen. Ja, das ist doch nicht nötig. Wozu sind alle diese Dinge geschaffen? Hast du jemals gesehen, dass die Affen da solche Blumen geholt und so schön da gestellt in ihren Käfig? Ja? Das habe ich noch nie gesehen. Aber die Menschen, Halleluja. Das heißt, alle diese Schönheit hat Gott geschaffen für dich und du kannst nicht mal ein Dankeschön sagen. Vater, ich danke dir für diese wunderbare, schöne Blumen in meiner Wohnung. Ja. Also morgen, gell? Heute Abend schon gleich. Aber siehst du, wie undankbar wir sind, weil es fehlt in uns ein Bewusstsein von einem wunderbaren, großen Gott. Und daher konntest du nicht loben. Du kannst nicht loben. Meinst du, ich mache einen Witz hier? Ich habe gelernt, diesen großen, wunderbaren Gott in seiner Schöpfung zu loben. Ja. Denn daran erkenne ich, wie weise, wie groß mein Gott ist, wie gut er ist zu uns. Wie sehr er an uns gedacht hat. Wieso dann schuf er so viele wunderbare Sachen? Nicht wahr? Ja. Und daher sagt der Psalmist hier, alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er. In den Himmel und auf der Erde, im Meer und in allen Tiefen. Mei, der Herr hat so viel gemacht für uns. Und wenn wir nicht loben, wer soll ihn loben, sag mir. Dein Hund, die Katze zu Hause, die kann nur Miau sagen und mehr nichts. Ja, sie haben nur Interesse an die Mäuse. Ja. Wenn wir nicht danken und loben, dann kann ich nichts mehr sagen. Ja, aber der Psalmist, der hat gesehen, wie groß unser Gott ist. Halleluja. Wenn Gott schon Himmel und Erde geschaffen hat, meinst du, er kann nicht alles, was du brauchst, versorgen? Hast du noch Sorge um deine Arbeit, um dies, um jenes? Nein, Gott ist so groß, Geschwister. Der den Dunst vom Ende der Erde absteigen lässt, der die Blitze für den Regen macht, ja, und der Wind aus seinem Schatzkammer herausführt. Er hat dann sicherlich eine große Schatzkammer. Ja, sogar Schnee holt er davon, von seinem Schatzkammer. Das sind alle diese wunderbaren Schätze. Ja. Und dies alles erwähnt er auf einer positiven Weise, damit alles wächst auf dieser Erde, ohne Dunst, ohne Regen, ohne Wind. Meinst du, können wir heute leben auf dieser Erde? Und viele, viele Dinge hat er gemacht. Ich denke gerade an Hiob 38, 39 bis 40 bis Ende. Mein Gott hat den Hiob gesagt, wo warst du denn, als ich dies alles geschaffen habe? Alles. Oh, er hat so viele Dinge erwähnt da. Sogar in 2, 3 Kapitel. Hast du schon mal gelesen? Am Ende. Gott hat in seiner Weisheit, in seiner Macht all das geschaffen. Da müssen wir ihn loben. Und nicht nur das, von 8 bis 14, das ist auch etwas Spezielles von seiner großen Errettung, wie er das Volk Israel heraus aus Ägypten gerettet hat. Mit einer mächtigen Hand. Mit seiner Macht. Und er hat den Pharao extra verstockt gemacht. Weißt du, warum manchmal gibt es so viele Probleme? Ja, damit Gott seine Fähigkeit zeigt. Kannst du dir vorstellen, wenn das Volk Israel gleich durch den ersten Besuch Mose sagte, Herr Pharao, also wir wollen morgen hinausziehen. Dann sagt Pharao, okay, geh mal raus. Kannst du dir vorstellen? Was ist besser? Pharao sagt, nein, ich lasse nicht ziehen. Oder der Pharao sagt gleich, jawohl, wenn euer Gott das sagt, ziehe aus. Was ist besser? Hans-Dieter, was meinst du? Aha? So wie geschehen ist, so viele Probleme, Schwierigkeiten. Es ist doch besser, wenn Gott gleich sagt, jawohl, ja. Meinst du, Gott kann dem Pharao nicht gleich so sanftmütig machen? Wenn Gott den Pharao verstockt machen kann, dann ist Gott bestimmt auch fähig, ihn sanftmütig zu machen, oder? Was ist besser? Was ziehst du vor? Was ziehst du vor? Ha? Was ziehst du vor? Sag mir ehrlich. Ich glaube, wir würden alle sagen, natürlich sanftmütig, warum so viele Probleme? Gleich Rauszug aus Ägypten, ist das noch gut? Das ist einfach. Aber ohne Wertschätzung, meinst du, dann wirst du gar nicht erfahren, wie groß und mächtig dein Gott ist. Ja, dann wird das Volk Gottes gar nicht schätzen, gar nicht loben. Nicht wahr? Sie werden gar nicht erkennen, wie mächtig Gott ist. Manchmal muss ich dem Herrn sagen, ja, Vater, ich danke dir für diesen kleinen Teufel, dass er heute noch da ist. Ja, das ist eine gute Hilfe für meine Umwandlung. Dieses Problem macht er, das Problem hat er bereitet und diese Schwierigkeit und jene Schwierigkeit, Probleme groß und klein, das Fleisch und so viele Dinge. Aber umso mehr erfahre ich, wie herrlich mein Gott ist, wie groß, wie mächtig, wie weise. Mein Gott hat mich herausgerettet aus dieser Schlinge, aus jenen Versuchungen, aus so vielen Dingen hat Gott uns herausgeholt. Wenn ich zurückschaue in meinem Leben, wie viele Grube der Feind da. Der Teufel, der hat so viel Grube gemacht. Und am Ende ist derselbe hineingefallen. Gut. Und ich bin entkommen. Nicht, weil ich so weise bin, weil ich ein weiser Gott habe. Ja. Gott hat Pharao extra verstockt gemacht, sein Herz hart gemacht, damit Gott seine große Macht und Weisheit und seine große Errettung gezeigt hat. Meine Güte. Da müssen wir wirklich loben, wie wunderbar diese Errettung ist. Nicht wahr? Hier lesen wir hier lesen wir, er schlug die Erstgeborenen Ägyptens bei den Menschen und beim Vieh. Das ist natürlich, er hat alles in einem Satz gesagt. Bevor er das getan hat, hat er 9 andere wunderbare Plagen geschickt. Und sein Volk hat ihn gesehen. Nicht wahr? Und dann, und ließ Zeichen und Wunder über dich kommen, o Ägypten, über den Pharao und alle seine Diener. Sogar nicht nur die Juden damals, die Israeliten haben diese Wundertaten gesehen. Die Ägypter, viele haben gesehen. Und sogar haben auch geglaubt an diesem wunderbaren Gott. Und daher, Geschwister, jede Gelegenheit ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, diesen wunderbaren Gott zu erleben. Lerne nicht nur Wissen, das es sammeln und Erkenntnis und Auslegungen in der Bibel und. Ja? Nein, sondern Gott möchte, dass wir ihn erfahren. Ja? Und über Pharao und alle seine Diener. Erinnerst du an dem Roten Meer? Was ist geschehen an dem Roten Meer? Ein wunderbarer Ausweg für das Volk Israel. Natürlich, es bedeutet natürlich für uns auch die Taufe. Aber abgesehen davon, wir haben täglich viele solche Situationen, wo du vielleicht keinen Ausweg mehr kennst. Da erfährst du diese große Macht des Herrn, um das Meer zu öffnen. Unser Gott ist ein wunderbarer Gott, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Bei dir, bei ihm, es ist erst der Anfang. Ja. Sehr oft musste Gott uns zu solch einer Situation dahin leiten, wo wir sagen, jetzt Gott, kann ich nichts mehr machen. Aber jetzt bist du dran. Herr, jetzt bist du dran in diese Situation. Ja, in unserem täglichen Leben müssen wir also sehr viele solche Fälle erfahren. Nicht wahr? Und das Volk Israel, sie haben das erfahren. Und als sie auf dem anderen Ufer gelangt, was haben sie getan? Sie haben gelobt und getanzt und haben alle gejubelt. Nicht wegen einer guten Lehre, sondern weil sie gesehen hat, wie das Rote Meer. Wow, meine Güte. Wenn wir das sehen, was können wir anderes machen als loben und sagen Halleluja. Unser Gott ist lebendig, er ist groß, er ist mächtig. Nicht wahr? Er hat alle seine Feinde dort umgebracht. Und nicht nur das, dann in der Wüste. Sehr oft in der Bibel hat der Herr den Og und der Sihon erwähnt. Hast du schon mal die Geschichte gelesen von Sihon, den König Sihon und König Og? Nein, ne? Nein, nicht, weil du schätzt es nicht so sehr, du warst nicht dort. Wenn du dort gewesen wärst damals, diese 2 Könige, die sind also mächtige Könige. Ja. Mächtige Könige. Lass uns mal Og als ein Beispiel so nehmen. Ha? Wir haben hier Og. 5. Mose 3,11. Kann Christian uns mal vorlesen? Christian, bitte. Guck mal, wie groß dieser Og ist. Er ist ein Riese. Ja, der König Og ist ein Riese. Kannst du mal lesen? Ja, stelle uns mal Og vor.
Denn nur Og, der König von Basan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben.
Von den Resten der Riesen noch übrig geblieben, ne? Der ist ein Riese. Ja, bitte, weiter.
Siehe, sein Bett, ein Bett aus Eisen.
Ein Bett aus Eisen.
Ist es nicht in Rabba, der Hauptstadt der Söhne Ammon? Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen.
Wow.
Nach der Elle eines Mannes.
Okay, wie groß ist es? 9 Elle ist etwa 4 Meter. 4,5 Meter. Ist dein Bett so lang? Brauchst du ein 4,5 Meter Bett und 2 Meter breit alleine nur für dich? Du kannst herumsprungen, turnen. Das siehst du in der Turnhalle. So ein Riese, das war der König, Og. O Herr, niemand konnte diesen König damals besiegen. Aber der Herr hat extra diese zwei Könige besiegt und sie alle zerstört, getötet, vor den Augen des Volkes Israel damals, um ihnen zu zeigen, der Gott, der sie geleitet hat aus Ägypten und möchte sie in das gute Land hineinleiten, der ist ein mächtiger Gott. Sonst hat das Volk immer noch Angst. Geschwister, das müssen wir auch erfahren in der Gemeinde heute. Ja, alle Mächten und Gewalten da. Paulus sagte, unsere Feinde, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, die nur höchstens 2 Meter hoch ist. Ja, das sind keine Riesen, aber wir kämpfen gegen alle Mächten und Gewalten. Wie hoch sind sie, wie groß, wie mächtig. Nicht wahr? Und hier in der Gemeinde, lobt den Herrn, wir stehen noch nach vielerlei Kämpfe. Da müssen wir den Herrn loben und danken. Ja, durch alle diese Erfahrungen hat der Herr uns hindurchgebracht. Lobt den Herrn dafür. Solch einen wunderbaren Gott haben wir in der Gemeinde. Und wir werden noch mehr erfahren. Nationen. Ja, hier steht es geschrieben. Er schlug mächtige Könige und viele Nationen. So wunderbar. Das hat das Volk Israel erfahren damals. Aber leider haben sie so schnell diese Erfahrungen vergessen. Ja, aber lobt den Herrn. Ja, diese Erfahrungen bringt uns zum Lob. Ja, und dann, noch wunderbarer, es ergab seinem Volk das verheißene Land zum Erbe. Ich habe gehört, hier in Stuttgart habt ihr viele Sonntage benutzt in der Versammlung, um über das Erbe Gemeinschaft zu haben. Ja, was für ein Erbe wir empfangen haben. Und wir können schon heute dieses Erbe hier in der Gemeinde genießen. Halleluja! Wir haben solch ein Erbe. Kannst du den Herrn nicht loben? Es sei denn, dass du nicht erkennst. Oder dieses Erbe für dich nur eine Lehre ist. Dann kannst du nicht loben. Ja? Wenn dein Erbe nur auf dem Papier steht, aber du siehst es nicht, dann kannst du auch nicht loben. Aber wenn du in der Wirklichkeit von diesem Erbe lebst und du genießt so sehr den Reichtum von diesem Erbe, dann kannst du täglich loben und dankbar sein für solch ein Erbe. Ja? Und natürlich nicht nur das, sondern seine Treue und sein Gericht und sein Erbarmen. Das Volk Israel, sie brauchten auch das Gericht. Ja. Im Alten Testament steht so oft geschrieben, wie Gott sie gerichtet hat. Aber mit dem Gericht sehen wir auch das Erbarmen Gottes. Aber dafür musst du auch Gott danken und loben. Dieser Psalm ist ein Aufruf. Warum? Weil viele Leute wissen es nicht zu schätzen. Und heute Abend, ich hoffe, dass der Herr uns erweckt in unserem Herzen, dass wir ihn loben, auch für sein Gericht über uns. Der Herr richtet uns, weil er uns liebt. Wem ich liebe, den züchtige ich, sagte der Herr. Und daher, ja, oft müssen wir dem Herrn auch danken. Danke, Vater, für die Züchtigung. Ja. Wir brauchen das. Ja. Und am Ende sehen wir, er besiegte alle Götzen. Wir müssen alle diese Götzen von unserem Herzen wegschaffen. Alle Ersatze, was in unserem Herzen ist. Lob den Herrn. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Ja, dieser Psalm ist eine Wiederholung fast. Dieser Teil hier über die Götzen, ich rede nochmal kurz. Ja? Ich habe die Psalm 115, unsere Übersetzung nicht, aber ich gehe mal hier zur Luther-Übersetzung. Nein, das ist okay. Ja, 115, ich lese nur kurz mal vor. Ja? Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Um deine Gnade und Treuen willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Ja, wir müssen unseren Gott zeigen, bezeugen, loben. Ne? Dann in Vers 4 heißt es, ja, oder Vers 3, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ja, wie dieser Psalm 135 zeigt. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Augen und sehen nicht, Ohren hören nicht, Nasen riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht, Füßen haben sie und gehen nicht. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn. Das Haus Aarons und so weiter. Ja, sehen wir, hier ist nochmal wiederholt. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, ein mächtiger Gott. Lob den Herrn, und das müssen wir alle erfahren. Ja, besonders am Ende dieses Zeitalters, es geht gar nicht mehr um die Lehre. Das kann ich euch hundertprozentig heute Abend bezeugen. Wer noch für die Lehre ist, ja, können wir gar nichts machen. Gell? Wir können auch nicht jemanden zwingen. Aber heute Abend möchte ich euch sehr entscheidend sagen, die Zeit der Lehre ist vorbei. Heute brauchen wir die Wirklichkeit. Brauchen wir die Erfahrung, feste Erfahrung von einem lebendigen Gott. Und er lässt sich auch uns erfahren. Ja. In vielen Bereichen musst du diesen lebendigen Gott sehen und erfahren. Ja. Besonders im Hause des Herrn, das Haus Israel, Aarons, Levi und alle, die den Herrn fürchten. Ja. Wir müssen diesen Herrn reichlich erfahren und loben. Und ihn segnen. Halleluja. Und der letzte Punkt ist so wichtig und so wunderbar. Wir müssen diesen Herrn, der in Jerusalem wohnt, loben. In der Schrift steht sehr selten geschrieben, dass der Herr im Himmel wohnt. Nur ab und zu mal, vielleicht ein paar Stelle. Ich weiß nicht, wie viele, ich habe nicht gezählt. Aber es steht so viel und so oft, besonders in den Psalmen geschrieben, dass der Herr in Zion wohnt. Dass der Herr zu Jerusalem wohnt. Und wir wissen, heute, wo ist Zion? Wo ist Jerusalem heute, wenn nicht die Gemeinde? Der Herr wohnt heute in seiner Gemeinde. Und wenn wir in der Gemeinde nicht den Herrn loben, indem wir ihn reichlich erfahren, dann wo noch? Ich hoffe, dass der Herr unter uns hier in der Gemeinde viel Lob empfangen. Aufgrund unserer Erfahrung. Nicht, weil wir hier in der Gemeinde eine Lehre haben, oh, ihr sollt den Herrn alle loben. Nein, ja, aber wenn wir diesen Gott, lebendigen Gott, reichlich erfahren, werden wir ihn loben. Lobt den Herrn. Halleluja. Amen.